Ja, hallo im anarchistischen Radio, heute wieder mit der BAT, der Basisgruppe Tierrechte. Unser Thema ist heute wieder einmal Repression in der Tierrechtsszene. Wir haben da zwar schon urviel drüber gebracht, aber uns ist aufgefallen in letzter Zeit, dass eigentlich doch nicht so viele Menschen darüber Bescheid wissen. Deswegen werden wir noch einmal so grundlegende Sachen erzählen und halt natürlich auch wegen dem anstehenden Prozess am 2. März. Ja. Und ja, da wollen wir eben jetzt auch den aktuellen Stand darüber berichten. Wir werden es folgendermaßen gliedern. Und zwar erzählen wir zuerst was über Kampagnen und die Arbeit der BAT. Also überhaupt die Hintergründe der erhobenen Vorwürfe. Dann kommt was über die für uns spürbaren Ereignisse und Auswirkungen der Repression. Und zum Schluss thematisieren wir noch den Prozess und die Perspektiven über die nahe Zukunft. Ja, anschließend, wie immer, Termine und dazwischen Musik.
When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law break in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to. Oh, the guns of Brixton. Money feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven. And his game is called surviving. And at the end of the run they come, you know, it means no mercy. They caught him with a gun. No need for the black.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Ich möchte jetzt einmal kurz etwas über Kampagnen allgemein erzählen, weil die für den Fall jetzt recht relevant sind und es irgendwie recht wichtig ist, zu verstehen, was Kampagnen überhaupt sind. Also prinzipiell gibt es Kampagnen in vielen sozialen Bewegungen. Sie sind immer so angelegt, dass es ein Etappenziel sozusagen gibt und man schaut, dass man auf ein Ziel eine möglichst breite Beteiligung hinkriegt. Also dass möglichst viele Gruppen sich eben beteiligen und da mitmachen und sozusagen alle an einem Strang ziehen. In der Tierrechtsszene ist das Prinzip der Kampagnenführung, Kampagnenarbeit besonders stark ausgeprägt und kommt ursprünglich aus Großbritannien, wo es jetzt unter anderem die Scheck-Kampagne gab, gegen die jetzt auch massive Repression stattfindet. In Österreich gab es zum Beispiel Kampagnen gegen C&A und P&C, die eben Pelz verkauft haben und mittlerweile nicht mehr verkaufen. Wobei da im Hintergrund die Offensive gegen die Pelzindustrie steht, die eigentlich aus Deutschland ist. Nach der erfolgreichen Beendigung der P&C-Kampagne, die eine internationale Kampagne war, fand dann ab Oktober 2006 in Österreich eine Kampagne gegen Kleiderbauer statt, wobei Kleiderbauer und Hämmerle zusammengehören und die gibt es halt nur in Österreich. Das hat dann eben so ausgesehen, dass es wöchentlich mehrere Demos gab, vor allen Dingen in Wien, aber auch in anderen Städten Österreichs. Das heißt, also die Demonstrationen haben so ausgesehen, dass es irgendwie so Art Infostände vor den Geschäftslokalen gab, wo halt eben darüber informiert wurde, dass das Unternehmen Pelz verkauft, was das eben heißt und eben auch es Transpis gab etc. Dann fanden im Rahmen der Kampagne Aktionen des zivilen Ungehorsams statt, zum Beispiel Go-Ins, also das heißt dann, dass eben Aktivistinnen und Aktivisten in das Geschäft hineingehen mit Transpis und Megafonen und irgendwie aufmerksam machen auf den Pelzverkauf. Es gab Telefon- und Mailaktionstage, wo aufgerufen wurde, dass möglichst viele Leute an dem bestimmten Tag eben sich bei dem Unternehmen via Telefon oder Mail melden und eben sagen, dass sie es nicht gut finden, dass dort Pelz verkauft wird. Und unabhängig davon gibt es, wenn Kampagnen stattfinden, natürlich auch unter anderem bei den Geschäften irgendwie ALF-Aktionen. Ja, unter anderem hat eben im April 2007 eine derartige Aktion stattgefunden. Da wurde das Auto des Geschäftsführers von Kleiderbauer irgendwie kaputt gemacht. Und daraufhin hat sich der beim Innenministerium gemeldet und beschwert. Und es haben im Rahmen dieser Kampagne eben sehr intensive Kontakte zwischen dem Innenministerium und den Chefs von Kleiderbauer irgendwie stattgefunden. Und es gibt da auch belegt eine recht intensive Zusammenarbeit dann in der Folge zwischen Polizei und Kleiderbauer, die eben darauf ausgerichtet war, die schon sehr störenden Demonstrationen wöchentlich einfach irgendwie zu verunmöglichen oder zu schwieriger zu gestalten, was dann eben im Endeffekt auch für uns spürbar war, weil es einfach Demo-Untersagungen gab und auf die Art und Weise immer wieder recht schikanöse Aktionen. Und im Endeffekt wurde dann eben auch eine eigene Sonderkommission der Polizei gegründet, die SOKO Bekleidung, die dann recht aktiv wurde und ja, im Endeffekt dann der Prozess, der jetzt gerade im Laufen ist, dabei rauskam. Ja, jetzt kommt erstmal noch kurz Musik.
Nein.
Und dann geht's weiter mit dem Paragraphen, um den es jetzt gerade geht. Der wird dann kurz erklärt. Und wir gehen dann auch so kurz noch ein bisschen auf die Überwachungsmethoden ein, die stattgefunden haben.
Helikopter Monolith, hol die Schürze ab! Und es ist fantasieren, kriminelle Energien, erfaltete Leute. Denn sonst ist Essig!
Okay, ich erzähle jetzt was über den Paragraphen 278a, der eben quasi der Hauptvorwurf in dem Prozess jetzt ist. Also 278a, die Bildung einer kriminellen Organisation. Ja, ich lese das jetzt einfach vor und sage dann noch dazu, was in dem Fall eben relevant ist. Also, Paragraph 278a. Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung einer größeren Zahl von Personen gründet oder sich an einer solchen Verbindung als Mitglied beteiligt. Also bei unserem Fall behauptet die SOKO und der Rest, wer auch immer noch das ist, dass eben auf längere Zeit gegeben ist und auch unternehmensähnlich, dass die Organisation auch unternehmensähnlich ist. Und auf längere Zeit ist ein bisschen komisch, weil man nirgends finden kann, ab wann, also in den Akten zumindest, ab wann jetzt überhaupt die auf längere Zeit, ab wann die kriminelle Organisation entstanden sein sollte. Dann gibt's ja. Und eine größere Anzahl von Personen, und da ist wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig, sind genau 10 Personen eingesperrt worden und genau ab 10 Personen kann man von einer kriminellen Organisation sprechen. Okay, dann geht's weiter in dem Text. Erstens die, wenn auch nicht ausschließlich auf die wiederkehrende und geplante Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das Vermögen bedrohen oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Menschen, der Schlepperei oder des unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernmaterial und radioaktiven Stoffen, gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Suchtmitteln ausgerichtet ist. Also bezogen auf den Fall ist wieder relevant die wiederkehrende und geplante Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen. Damit sind Sachbeschädigungen gemeint. Unter anderem, und weiter geht es eben die, die Freiheit oder das Vermögen bedrohen. Also da geht es eben erstens um Sachbeschädigungen und zweitens ist ein anderer Vorwurf schwere Nötigung. Dann zweitens, die dadurch eine Bereicherung in großem Umfang oder erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirtschaft anstrebt. Da ist relevant, erheblichen Einfluss auf Politik oder Wirtschaft, weil man eben versucht, die Pelzgeschäfte abzuschaffen. Dann drittens, die andere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich auf besondere Weise gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzuschirmen sucht, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Da ist wieder in dem Fall relevant, dass man sich gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abschirmen zu versucht. Damit ist gemeint, dass Computer verschlüsselt werden oder E-Mails verschlüsselt worden sind und solche Sachen.
Ja, beziehungsweise auch so konspiratives Verhalten. Also angeführt wird da zum Beispiel, dass es besonders konspirativ sei von uns oder Leuten, die da irgendwie zugeordnet werden, dass sie sich mit Fahrrad und Öffis und zu Fuß gemischt fortbewegen. Weil das wahrscheinlich auch das Überwachen ein bisschen schwierig macht. Womit wir auch schon beim Thema Überwachung wären, also die SOKO hat da keine Mühe gescheut, recht viel Maßnahmen anzuwenden. Wir haben letzte Woche zu dem Thema schon aus den Akten gelesen. Also wenn ihr wollt oder wenn euch das interessiert, könnt ihr die Sendung von letzte Woche auch von letzten Monat auch nachhören unter a-radio.net. Ich erzähle jetzt trotzdem mal kurz, was für Überwachungsmaßnahmen angewendet wurden. Also zunächst kam es einmal zu einer verstärkten Überwachung vor gefährdeten Objekten, das heißt eben vor Kleiderbauer- oder Hämmerle-Filialen, wurden halt Kameras installiert. Dann wurde an Tatorten, also wenn tatsächlich irgendwo Sachbeschädigungen stattgefunden haben oder auch bei Home-Demos oder Go-Ins, sehr intensiv ermittelt. Die SOKO wurde dann eben gegründet und bestand aus bis zu 32 Beamtinnen und Beamten, wobei 10 davon fix beschäftigt waren, also echt so 40 Stunden die Woche mit dem Fall beschäftigt waren. Es kam zu verdeckten Ermittlungen, das heißt eben Gelegenheitsinformantinnen oder auch verdeckten Ermittlerinnen, wobei es unklar ist, was das genau heißt. Es kam zu Personenobservationen, das heißt, Leute wurden eben tatsächlich von einem Team von Ermittlerinnen und Ermittlern verfolgt und es wurde protokolliert, wohin sie sich bewegen und was sie tun. Es gab Finanzermittlungen, also die SOKO hat versucht herauszufinden, wie sich bestimmte Gruppen finanzieren und wohin da irgendwelche Gelder fließen. Es gab Auslandsermittlungen, das heißt, es wurde die Information eingeholt, ob Leute im Ausland gesucht werden, vorbestraft sind etc. Es kam zu einer Telefonüberwachung und zwar sowohl inhaltlich, das heißt, es wurde sowohl inhaltlich mitgehört, was die Leute alles geredet haben und Privatgespräche nach ihrer Relevanz für den Fall bewertet und dokumentiert, als auch wurde dokumentiert, wer mit wem telefoniert. Es kam zu Funkzellenauswertungen und Bewegungsprofilen, das heißt, wenn man sich mit dem Handy irgendwo hinbewegt, ist man je nachdem, wo man ist, in unterschiedlichen Funkzellen eingeloggt. Und dadurch können halt Bewegungsprofile angelegt werden. Also man sieht dann, wo sich die Person genau hinbewegt. An 2 Autos wurden Peilsender für einen bestimmten Zeitraum angebracht. Dann gab es vor 4 Häusern Kameras vor den Hauseingängen. Das heißt, es wurde damit dann dokumentiert, wer in die Häuser reingeht und wer rauskommt. Und es kam eben auch zu einem sogenannten großen Lauschangriff. Das heißt, in einer Wohnung wurden Mikrofone im Wohn- und Schlafraum installiert. Und eben alle Gespräche, die in der Wohnung stattgefunden haben, wurden live mit angehört. Wobei die Daten dann, wie sich herausgestellt hat, nicht oder kaum verwendbar waren, weil Mikrofone verrutscht sind und irgendwie technische Gespräche da stattgefunden haben. Generell ist zu sagen, dass die Überwachung so im Nachhinein, oder wenn man sich halt die Akten durchschaut, teilweise recht willkürlich wirkt. Also teilweise wurden Leute, die nicht im Knast waren, dann intensiver überwacht als solche, die es waren. Und es ist nicht so ganz durchschaubar, nach welchem Prinzip da wann wie überwacht wurde. Jetzt würden wir noch mal kurz Musik spielen. Und dann gehen wir darauf ein, wie das dann, also noch echt kurz, weil das echt schon oft erzählt wurde, auch wie das dann am 21. Mai zu den Verhaftungen kam und wie das dann weiterging.
The shooting of another unarmed black man raises further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman.
Oh,
account of what happened that night. The shooting has angered many community members, especially after four NYPD officers were acquitted last month in the shooting of unarmed African immigrant Amadou Diallo.
Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz auf den 21.05. ein, aber wirklich nur sehr kurz. Also da kam es eben österreichweit zu 23 Hausdurchsuchungen. Dabei sind 10 Personen eben für 3 Monate in U-Haft gesteckt worden. Die Leute sind dann auf 3 Gefängnisse aufgeteilt worden, und zwar auf Wiener Neustadt, Josefstadt und Eisenstadt. Und das darum, weil kein Kontakt stattfinden hat dürfen zwischen den Inhaftierten, und Wiener Neustadt zu klein war, dann haben sie es aufteilt auf eben noch Josefstadt und Eisenstadt. Lange Zeit war es so, dass man nur teilweise Akteneinsicht bekommen hat, und es ist immer nur zitzelweise sind die hereingeschneit. Es gab dann deswegen auch große Unklarheiten bezüglich dem Ausmaß der Vorwürfe. Und ja, genau, dann noch kurz zu den Gefangenen. Die sind, nachdem sie eingeliefert worden sind, einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen worden. Das heißt, es wurden Fingerabdrücke abgenommen, DNA wurde teilweise zwangsweise abgenommen, also zwangsmäßig unter Zwang abgenommen. Fotos wurden von den Inhaftierten gemacht und so weiter. Die meisten der Inhaftierten haben konsequent die Aussage verweigert. Warum? Weil eben eine Zusammenarbeit mit den Behörden abzulehnen ist, weil man ihnen damit deren Arbeit, eben damit die nicht erleichtert wird, sondern dass ihnen halt auch ein bisschen schwieriger gemacht werden soll. Außerdem waren die Vorwürfe sehr vage und unklar, und daher wäre es mit einem Entkräften der Vorwürfe ein bisschen sehr schwierig bzw. unmöglich gemacht worden. Dann weiters kann man dazu sagen, dass sie eben auch was über die Strukturen, über Gruppenstrukturen rausfinden wollten, und da gab es immer Fragen, die sich eben auch auf andere Personen beziehen, und dadurch kann man natürlich dann auch andere Leute belasten. Generell kann man sagen, gibt es keine entlastenden Aussagen. Die Behörden sind ja eben auch nicht daran interessiert, einen da rauszuholen, sondern belastendes Material zu finden. Ja, wer mehr über Aussageverweigerung wissen möchte, er kann nachschauen im Internet auf aussageverweigerung.info. Dann zur Haft gibt es noch zu sagen, dass eben einige sind in Hungerstreik getreten, und ja, gebracht hat es zwar nicht wirklich was, aber das haben einige gemacht. Dann die Enthaftung war dann urplötzlich am 2. September 2008. Und die ist damit begründet worden, dass es eben sonst zu einer Unverhältnismäßigkeit des zu erwartenden Strafausmaßes gemessen an der Länge der U-Haft gekommen wäre. Ja, dann als nächsten Punkt, wir machen jetzt Musik, und nachher gibt es noch den Punkt Antirepressionsarbeit und dann zum Schluss Strafantrag und Prozess. Aber jetzt ein Lied.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld aus dem Haus.
dein Dach mit all den Lichtern, die dich leiten von den Sternen. Begleiten. Kannst du lernen, klar zu sehen? Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld, mein Zuhause.
Okay, also ich komme jetzt wieder zurück und zwar zur Antirepressionsarbeit. Es gab oder gibt die Antirep 2008 Gruppe, die sich eben am 21. Mai recht schnell zusammengefunden hat. Direkt nach den Hausdurchsuchungen gab es da ein Treffen, da sind Freundinnen, Familienmitglieder, politische Aktivistinnen aus den unterschiedlichsten Spektren, die sich solidarisch zeigen wollten, eben zu einem ersten Treffen gekommen. Das Hauptziel der Gruppe war zunächst die akute Unterstützung zu bieten. Unter akuter Unterstützung kann man verstehen eben Anwältinnensuche, also den Leuten, die im Gefängnis gesessen sind, Anwältinnen zu besorgen. Dann haben die Türen repariert werden müssen, die von der Wega eintreten worden sind. Dann haben manche Leute bei sich zu Hause Haustiere gehabt, um die hat sich gekümmert werden müssen. Dann ein Spendenkonto hat eingerichtet werden müssen. Natürlich auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Planung von Aktionen hat durchgeführt werden müssen. Später kamen dann noch dazu, die Besuche für die Knastis zu organisieren, auch Geld, Bücher und Wäsche, das denen ins Gefängnis geschickt wird. Zudem kam eben generell der Anspruch, eben Antirepressionsarbeit zu leisten. Wie ich schon vorher gesagt habe, waren es eben eine recht heterogene Gruppe, eben mit Aktivistinnen aus unterschiedlichen Spektren. Deswegen war es einmal wichtig, überhaupt ungefähr auf einen gleichen Nenner zu kommen. Da hat sich schneller mal das Thema Schuld-Unschuld auch rauskristallisiert, was für uns dann geheißen hat, dass es überhaupt eben keine schuldig oder unschuldig ist für uns eben überhaupt keine relevante Frage gewesen. Es geht einfach vielmehr darum, sich solidarisch zu zeigen, zumal mal Knast in jedem Fall ablehnen. Dann das nächste war Aussageverweigerung. Eben das hat sein können oder ist auch dazu gekommen, dass verschiedene Menschen einvernommen werden zu dem Fall und dass man eben bespricht, wie man sich diesbezüglich dann auch am besten verhaltet, wenn es zu so einer Einvernahme kommt. Dann die Auswirkungen auf das Privatleben waren natürlich auch da, wie zum Beispiel, was man sehr gespürt hat, ist, wie ich jetzt zum Beispiel am Telefon umgehe, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Da ist eben sehr bald einmal die Erkenntnis gekommen, dass eben die Ermittlungsbehörden jede Information irgendwie für sich nutzen können. Sei es irgendwas Privates, ist ganz wurscht. Und deren Bild von einer kriminellen Organisation eben auch schon durch die Tatsache, wer mit wem telefoniert oder befreundet ist oder viel Kontakt hat, dass sie davon ablesen können, wer eventuell vielleicht noch zu dieser kriminellen Organisation gehört. Als letzten Punkt eben war noch das Verschlüsseln. Das war wichtig, um sich und die eigenen Strukturen zu schützen, beziehungsweise ist es außerdem total legitim, die eigene Privatsphäre zu schützen. Ja, dann, was noch zur Antirepressionsarbeit gehört, sind eben die Soli-Aktionen. Da gab es eben regelmäßige Demonstrationen in Wien vor den Justizanstalten, aber eben auch vor Botschaften in anderen Ländern. Da gab es Sachen in Deutschland, Australien, Indien, Italien, also total viele. Und bei jeder Haftprüfung gab es eine Demo in Wiener Neustadt vor dem Gefängnis. Da ist auch versucht worden, immer möglichst laut bei den Demos zu sein, damit uns die drinnen auch auf jeden Fall hören können, damit sie spüren, dass was los ist, dass ja, Leute da sind einfach. Dann haben wir ein paar von den Knastis auch Geburtstag gehabt während ihrer Haft. Da wurden Geburtstagsfeste vor den Justizanstalten veranstaltet. Genau, und in Australien gab es überhaupt am 22. Juni eine offene Hühnerbefreiung, die eben den inhaftierten Aktivistinnen gewidmet wurde. Ja, so viel kurz einmal zur Antirepressionsarbeit. Jetzt kommt noch ein Lied und dann noch was zu Strafantrag und Prozess.
Bye. Bye.
Ja, also wie schon vorher gesagt, findet eben jetzt am 2.3., also am 2. März, der Prozess statt oder fängt der Prozess an. Vor Gericht stehen ab dem Tag dann nicht 10, sondern 13 Tierrechtsaktivistinnen, was, also die drei mehr, dass die drei mehr jetzt eben auch vor Gericht stehen, ist halbwegs überraschend gekommen. Also es war klar, dass gegen die auch ermittelt wird, aber dass denen jetzt eben auch der Prozess wirklich gemacht wird, wissen wir erst seit kurzem. Gegen 26 weitere Leute wurden die Verfahren eingestellt, also die haben Bescheid bekommen, dass das gegen sie nicht mehr ermittelt wird, womit die jetzt auch als Zeuginnen potenziell zur Verfügung stehen. Die Prozessdauer ist jetzt mal vermutlich auf ein halbes Jahr angelegt, wobei jetzt erst einmal 34 Prozesstage festgelegt sind mit Programm. Also es ist jetzt für die nächsten, ab dem 2. März eben für 34 Tage steht fest, dass die Leute im Schnitt dreimal die Woche in Wiener Neustadt eben sind und dort Verhandlungen haben, was natürlich ein ziemlicher Einschnitt auch in ihr Leben ist. Und es gibt auch die Einschätzung, dass eben nach dem Urteil noch nichts vorbei und aus sein wird, vermutlich, weil es eben schon recht wahrscheinlich ist, dass man danach noch irgendwie in Berufung geht und es weitere Instanzen gibt, was dann eben noch einmal einiges an Zeit und Geld kosten wird. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer auf den Vorwurf oder die Vorwürfe eingehen. Also wie am Anfang schon erwähnt, ist eben der Hauptvorwurf der Paragraph 278a, also Bildung einer kriminellen Organisation. Das Strafausmaß, das auf den steht, ist irgendwie 6 Monate bis 5 Jahre Haft. Und die von der Staatsanwaltschaft und der SOKO konstruierte kriminelle Organisation soll eben für alle legalen und illegalen Aktionen mit Tierrechtsbezug seit den schätzungsweise 1980er Jahren in Österreich verantwortlich gemacht werden. Sie sollen eben, um ihr Ziel, die Beendigung der Tierausbeutung zu erreichen, Unternehmen unter Druck gesetzt haben. Und neben der Mitgliedschaft in dieser kriminellen Organisation wird einzelnen Personen noch vorgeworfen, eben das Vergehen der schweren Nötigung, Sachbeschädigungen und die dauernde Sachentziehung. Wobei eben auch all diese Straftaten in Verbindung mit der kriminellen Organisation wieder gesetzt werden. Die Aktivistinnen sollen zum Beispiel durch Anti-Pelz-Kampagnen mit legalen Protesten und zivilen Ungehorsam gewinnorientierte Unternehmen genötigt haben, aus dem Pelzverkauf auszusteigen. Was eben heißt, dass damit jeglicher politischer Protest kriminalisierbar werden würde, wenn das durchgeht. Also Streiks, die zum Teil mit sehr ähnlichen Mitteln arbeiten, sind in Österreich seit langem ja straffrei. Und politischer Aktivismus soll offensichtlich mit diesem Prozess jetzt kriminalisiert und damit eben in Zukunft auch potenziell verunmöglicht werden. Von dem Staatsanwalt Handler werden 120 Belastungszeuginnen geladen, also die Liste von diesen Zeuginnen gibt es schon, die stehen fest. Man kann sich vorstellen, dass die Befragung von 120 Zeuginnen dementsprechend lange dauert und dass im Endeffekt auch recht unübersichtlich dann die ganze Sache gestaltet wird. Abgesehen davon ist es halt so, dass der Aktenumfang, um den es mittlerweile geht und um den herum da prozessiert wird, extrem groß ist. Also es gibt irgendwie mehr als 70 Ordner, die halt voll gefüllt mit Zetteln sind, was dann eben auch die Vorbereitung auf den Prozess einigermaßen schwierig macht, weil es halt einfach schwierig ist, bei so vielen auch Betroffenen und einem derartigen Aktenberg einfach irgendwie die Übersicht zu bewahren und einfach rauszufiltern, was jetzt wirklich wichtig ist. Es ist auch so, dass der Strafantrag einen ziemlich ungewöhnlichen Umfang hat, also sonst sind Strafanträge oft nur 2 Seiten lang und der ist irgendwie 200 Seiten lang. Ja, weil der Vorwurf der kriminellen Organisation beinhaltet, dass eben legale und illegale Aktionsformen quasi in einen Topf zusammengeworfen werden, also eben dieser kriminellen Organisation eine sogenannte Doppelstrategie unterstellt wird, dass eben legale Aktionen stattfinden und eben quasi die illegalen Aktionen dadurch gedeckt werden. Also ist es einfach auch so, dass an sich legale Dinge in diesem Kontext der kriminellen Organisation trotzdem zu Vorwürfen gemacht werden. Was eben dann auch bedeutet, dass es recht schwierig ist, mitunter diese Vorwürfe dann eben zu entkräften. Weil eben jetzt zum Beispiel das Anmelden einer Demo oder das Besuchen einer Demo in diesem Kontext der kriminellen Organisation sehr wohl relevant ist und ja, das irgendwie schwierig ist, da dagegen zu argumentieren, weil es ja per se legal ist und es da eben dann nur um diese, ja, ein bisschen die Glaubensfrage gibt, ob es jetzt diese kriminelle Organisation gibt oder nicht. Ja, was halt auch ein enormer Faktor ist, der halt einfach eine Belastung für alle Betroffenen darstellt, sind halt irgendwie so die finanziellen, der finanzielle Aspekt. Also mittlerweile werden die Kosten für Anwältinnen für diese bisher feststehenden 34 Prozesstage auf 500.000 Euro geschätzt. Wobei eben Schätzungen über Gesamtsummen, wie die das im Endeffekt ausmachen wird, recht schwierig sind, weil ja eben die Verfahrenslänge de facto noch nicht feststeht mit allen Instanzen, die vielleicht noch folgen. Ja, also das ist eben irgendwie auch so ein Faktor, der es halt sehr notwendig macht, dass Leute auch irgendwie spenden und Soli-Feste organisieren etc. Ich sage dann nachher noch die Anti-Rap-Homepage durch, auf der eben auch das Spendenkonto zu finden ist. Der bevorstehende Prozess bedeutet nicht nur für die Betroffenen eben eine unheimlich finanzielle und psychische Belastung. Durch die Dauer und den Umfang des Prozesses wird es eben für sie auch kaum mehr möglich sein, ein geregeltes Leben zu führen. Und das für viele Monate, also keine Ahnung, sei sie jetzt arbeiten oder eben auch bis zum gewissen Grad auch ein Privatleben haben, das wird einfach jetzt für die nächste Zeit ziemlich verunmöglicht. Darüber hinaus werden erstmals politische Aktivistinnen in Österreich bis zur letzten Konsequenz mit einem Organisationsparagrafen vor Gericht gezerrt, um damit auch ein Exempel an linken, selbstorganisierten Aktivistinnen zu statuieren. Also das hat jetzt auch so einem für andere Aktivistinnen und andere politisch aktiven Personen einen ziemlichen Stellenwert, wie das jetzt eben ausgeht. Also sollten die Betroffenen verurteilt werden, dürfte das eben nur der Startschuss für weitere Kriminalisierungsversuche von progressiven sozialen Bewegungen in Österreich sein. Daher ist es extrem wichtig, die Betroffenen damit nicht allein und im Stich zu lassen, sondern eben sie zum Beispiel zu dem öffentlichen Prozess zu begleiten, Prozessbeobachtung zu machen, Solidaritätsaktionen zu organisieren und eben nicht zuletzt auch Geld zu sammeln. Die Homepage von Anti-Rap, wo es eben auch das Spendenkonto drauf ist, wo er aber auch diverse andere Informationen zu dem Thema findet. Es gibt einen Pressespiegel, wo ganz viel bisher stattgefundene Presseartikel oder Sendungen oder so dokumentiert sind. Lautet antirap2008.tk. Und die Homepage vom anarchistischen Radio, wo ihr eben auch alle unsere Sendungen im Nachhinein noch im Internet hören könnt, lautet a-radio.net. Wir spielen jetzt noch Musik und danach sagen wir euch noch die Termine, die in nächster Zeit so anstehen.
war die ganze Zeit deswegen. Ich weiß, das war die ganze Zeit. Schau, ich hab's gerade runter da. Ich schwöre. Ach so. Okay, jetzt zum Schluss noch die Termine. Und zwar am. Entschuldigung. Muss ich kurz sammeln. Okay, am 24.02. gibt es in Bahö um 19 Uhr einen Vortrag zu staatlicher Repression überall. Ein grenzüberschreitender Blick über Organisationsparagraphen, Antiterrorgesetze und Kriminalisierung von politischem Aktivismus. Dann ist gleichzeitig im Queer Beisel um 20 Uhr auch ein Vortrag mit dem Titel Don't Let the System Get You Down. Da geht es um Infos zum 278a-Prozess. Dann am 26.02. ist das Anti-Spee-Café in der IDA. Da findet ein Krimi-Film-Nachmittag statt mit einer Tatortfolge, die heißt Leiden wie ein Tier. Eben ab 17 Uhr ist geöffnet und so ungefähr ab 19 Uhr geht dann die Tatortfolge los. Dann am 27.02. sind mehrere Sachen. Einmal die Demo Smash 278 FF um 13 Uhr beim Schottentor mit eben einer Endkundgebung am Christian-Broder-Platz. Das ist da beim Westbahnhof. Dann gibt es am Abend noch zwei Sachen, und zwar einmal eine Elektro-Anti-Rap-Party in der IDA und im EKH die Food Not Bombs Soli-Party. Dann, ja, wie schon gehört, am 2.3. ist eben dann der Prozess, und dazu gibt es einen internationalen Aktionstag zu dem Prozess. Da wird es zum Beispiel wahrscheinlich eine Demo in Wiener Neustadt geben, aber für mehr Infos kann man schauen auf der antirep2008.tk Seite. Dann noch eine Demo, und zwar am Freitag, den 5. März, ist eine Freiraumdemo, die beginnt um 13 Uhr am Prater Stern. Das Motto ist vom Traum zum Raum, für mehr kollektive und selbstverwaltete Räume, zum Leben, Arbeiten und Lernen. Weitere Infos dazu findet man auf platzangst.noblogs.org. Okay, jetzt spielen wir noch eine Musik.
She wouldn't like it if I changed my hair to dress. And she's the anti-fascist.
war's von uns. Entschuldigung für den kleinen Zwischenfall und ja, bis nächstes Monat. Einen schönen Abend noch. Tschüss.